Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Und für unsere absolut karnevals- und narrenfreie Sendung haben wir mit einem spanischen Biologen gesprochen, der das Wanderverhalten der Distelfalter untersucht. Stellen ein Implantat vor, das bei Verlust des Geruchssinns helfen soll. Rezensieren das Buch Die Reise unserer Gene, eine Geschichte über uns und unsere Vorfahren und zeigen, dass die Wahrnehmung von Schmerzen wie eine selbsterfüllende Prophezeiung funktioniert. Am Mikrofon heute Uli Blumenthal. Wer Angst hat zu fallen, der stürzt besonders oft. Und wer an Unglückszahlen glaubt, hat am 13. eines Monats häufiger Pech. Man nennt so etwas auch selbsterfüllende Prophezeiungen. Niederländische und US-amerikanische Psychologen konnten jetzt zeigen, dass dieser Mechanismus auch bei der Wahrnehmung von Schmerzen funktioniert. Die Details hat jetzt Anneke Meyer.
Ein harter Stoß, ein tiefer Stich, aua, das hat wirklich wehgetan. Wirklich? Tatsächlich fällt es uns erstaunlich schwer zu sagen, wie stark ein Schmerz ist. Ob Stoß oder Stich, es schmerzt immer so sehr, wie wir es erwarten, erklärt Marike Jepmer, Wissenschaftlerin an der Universität Amsterdam.
Je mehr Schmerzen man erwartet, desto mehr tut es weh. Umgekehrt gilt das genauso. Denkt man, es wird nicht so schlimm, fühlt es sich auch nicht so schmerzhaft an. Die Erwartung beeinflusst die Wahrnehmung. Und hat eine Erwartung sich erst einmal gebildet, kann sie sehr beständig sein.
Ein Phänomen, das seine guten Seiten im Placebo-Effekt zeigt. Solange man glaubt, es hilft, können auch Zuckerpillen Schmerzen stillen. Umgekehrt gilt leider auch, bringen Medikamente keine Linderung, können Schmerzen chronisch werden. Die Macht der Erwartung über die Wahrnehmung ist dabei durchaus überraschend, denn normalerweise ist es genau umgekehrt.
Wenn das, was man erwartet, mit dem, was man erlebt, nicht übereinstimmt, wird die Erwartungshaltung für die Zukunft angepasst. So funktioniert Lernen. Wenn es um Schmerzen geht, scheint das aber nicht immer so abzulaufen.
Wie kommt der starke Einfluss der Erwartungshaltung auf die Schmerzwahrnehmung zustande? Wird das Lernvermögen einfach außer Kraft gesetzt? Um diese Frage zu beantworten, testete Marike Jepmer, damals noch als Postdoc an der Universität Boulder, Colorado, gemeinsam mit Kollegen 34 Versuchspersonen.
Zuerst haben wir den Versuchspersonen eine Schmerzerwartung antrainiert. Wir haben ihnen ein bestimmtes Symbol gezeigt, zum Beispiel ein Quadrat. Und danach wurde immer ein leichter Schmerz durch einen Temperaturreiz verursacht. Auf ein anderes Symbol, etwa ein Kreis, folgte immer ein deutlich stärkerer Schmerzstimulus durch Hitze. Wir haben das mehrfach wiederholt und nach einer Weile fingen die Leute an, stärkere Schmerzen zu erwarten, wenn sie den Kreis sahen und nicht so starke Schmerzen beim Quadrat.
Nachdem die Versuchspersonen gelernt hatten, welches Symbol jeweils mit wie viel Schmerz verbunden war, führten die Forscher sie aufs Glatteis. In der zweiten Testphase gab es keinen Zusammenhang mehr zwischen Symbol und Schmerzintensität. Auf einen schmerzhaften Kreis konnte jetzt ein starker oder auch ein schwacher Hitzestimulus folgen. Die Probanden bemerkten die Veränderung nicht oder genauer nur teilweise.
Wir haben die Daten im Detail analysiert und gesehen, immer wenn auf ein Symbol, das mit starken Schmerzen assoziiert ist, nur ein leichter Schmerz folgt, bleibt das unbemerkt. Wird aber ein intensiver Reiz erwartet und dann folgt ein noch stärkerer Schmerz, wird die Erwartungshaltung nach oben angepasst. Das Gegenteil tritt bei Symbolen ein, die mit schwachen Schmerzen in Verbindung gebracht werden. Das bedeutet, Wahrnehmungen, die die ursprüngliche Erwartung bestätigen, lösen einen Lernprozess aus. Wahrnehmungen, die der Erwartung widersprechen, werden ignoriert.
Egal wie schlimm er tatsächlich ist, der Schmerz entspricht immer dem, was erwartet wird. Diese Wahrnehmung spiegelte sich nicht nur in der Selbsteinschätzung der Probanden wider, sondern auch in ihrer Hirnaktivität, wie Messungen mit funktioneller Bildgebung zeigten. Der Lernprozess wird durch den Einfluss der Schmerzwahrnehmung so einseitig verzerrt, dass es zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung kommt. Ein Befund, der durchaus relevant über die Schmerzwahrnehmung hinaus sein könnte, meint Marike Jepmer.
Ich denke, das ist ein universaler Mechanismus. Wir haben gezeigt, dass es ihn bei der Schmerzwahrnehmung gibt. Aber ich denke, dasselbe passiert überall in unserem Leben.
Selbsterfüllende Prophezeiung. Anneke Meyer über die Erwartungshaltung bei der Wahrnehmung von Schmerzen. Der Distelfalter ist eine auf fast allen Kontinenten verbreitete Schmetterlingsart mit braun-orangen Flügeln und 7 bis 8 cm Spannweite. Sie heißt so, weil die Insekten gerne in den Blüten von Disteln saugen. Was aber kaum bekannt ist: Distelfalter sind ausgesprochen wanderlustig und legen Strecken zurück, wie man sie sonst nur von Zugvögeln kennt, berichtet Volker Mrasek.
Es ist ein kurzes Dasein, das der Distelfalter fristet. Als ausgewachsener Schmetterling lebt er gerade mal 4 Wochen lang. Die Hälfte davon geht schon mal für Futter und Partnersuche drauf, schätzt der spanische Insektenkundler Gerard Talavera. Also verbleiben den Tieren bloß 2 Wochen, um ihrer großen Wanderlust zu frönen. Unglaublich, welche Strecken sie dabei zurücklegen.
With those 2 weeks, they can do very long flights.
In diesen 2 Wochen fliegen sie in Einzelfällen bis zu 4000 Kilometer weit, von Nordeuropa bis nach Afrika südlich der Sahara.
And sub-Saharan Africa.
Wohlgemerkt, der Wanderfalter ist ein Winzling von 6-7 Zentimetern Spannweite und wiegt gerade mal 1/10 Gramm.
We know that the butterflies take advantage of the wind.
Wir wissen, dass die Schmetterlinge bis in geeignete Flughöhen aufsteigen, wo der Wind stark genug ist und in die richtige Richtung weht. Distelfalter können sogar in mehreren tausend Kilometern Höhe wandern. Sie überqueren ja die Alpen und wurden schon auf Gletschern gefunden.
Doch es wird noch skurriler. Jede Generation der Langstreckenflieger reicht nämlich den Staffelstab an die nächste weiter. Und die setzt den Marathon dann zeitversetzt fort. So geht das immer weiter in einem generationenübergreifenden Rundreisezyklus.
So they are raised in Europe.
Beginnen wir mit den Faltern, die in Europa heranwachsen. Im Herbst fliegen sie bis südlich der Sahara, wo sie ihre Eier ablegen. Die nächsten Schmetterlingsgenerationen wandern nur innerhalb von Afrika. Das ändert sich aber am Ende des Winters. Dann fliegen die Falter wieder zurück nach Norden bis zum Mittelmeer. Die darauffolgende Generation, die dort aufwächst, absolviert dann die Schlussetappe über Deutschland bis nach Schweden. Dort beginnt der ganze Zyklus von neuem.
Eine Fernreise in 3 großen Etappen über rund 12.000 Kilometer, wie der Forscher vom Institut für Evolutionsbiologie in Barcelona abgemessen hat. Es gibt Schmetterlinge, die den Winter in Nord- oder Mitteleuropa überleben, im Eistadium als Larve oder sogar als ausgewachsenes Insekt. Der Distelfalter aber zählt nicht dazu, also hat er sich etwas anderes einfallen lassen und reist quasi dem Frühling hinterher. Genau wie Zugvögel wandern die Falter vorübergehend ins warme Afrika ab, meist in großen Schwärmen. Nicht alle erreichen allerdings ihr Reiseziel.
They get lost, for sure. There are records of butterflies.
Man hat schon Exemplare auf Svalbard im arktischen Ozean gefunden. Distelfalter kommen aber nicht nur vom Kurs ab, sie werden auch unterwegs gefressen, zum Beispiel von Zugvögeln. Ein gewisser Prozentsatz der Wanderfalter geht sicher verloren. Wir wissen zwar nicht, wie hoch er ist, aber vermutlich sind die Bestände der Schmetterlinge deshalb so groß, wegen der hohen Verluste auf der Wanderung.
Zugvögel lassen sich mit kleinen tragbaren Radiosendern ausrüsten und mit GPS-Empfängern. So kann man einzelne Tiere auf ihren Reisen verfolgen. Bei den federleichten Distelfaltern behalfen sich Gerard Talavera und seine Arbeitskollegen anders. Sie untersuchten das Verhältnis von unterschiedlich schweren Wasserstoffisotopen im Flügelgewebe dutzender Tiere. Es ist eine Art geografischer Fingerabdruck, denn dasselbe Isotopenmuster findet sich in den Böden und Pflanzen der Region, aus der ein Schmetterling stammt.
Another method that we have actually developed ourselves.
Eine andere Methode haben wir selbst entwickelt. Dazu untersuchen wir, von welchen Pflanzen die Pollen stammen, die am Körper der Wanderfalter haften, und wo diese Pflanzen vorkommen. Auf diese Weise konnten wir an Distelfaltern aus Europa Pollen von Pflanzen nachweisen, die nur in Afrika wachsen.
Seit über 5 Jahren arbeitet Talavera schon über Distelfalter, wie er sagt. Und er möchte seine Forschung noch ausdehnen. Auch unter Schwebfliegen, Heuschrecken und Libellen gäbe es nämlich etliche wandernde Arten. Manche von großer Bedeutung als Agrarschädlinge, andere als Bestäuber. Doch bisher sei nicht einmal bekannt, wie viele Arten es überhaupt sind.
Volker Mrasek über Schmetterlinge im Rundreisezyklus. Distelfalter pendeln Jahr für Jahr über 10.000 Kilometer zwischen Nordeuropa und Afrika.
Auslese. Kompakt.
Was verraten unsere Gene über uns und was über die Geschichte unserer Vorfahren? Johannes Krause interessiert sich für diese großen Fragen. In seinem Buch mit dem Titel »Die Reise unserer Gene« versucht der Paläoanthropologe, sie zu beantworten, mithilfe neuester Forschungsergebnisse, an denen er selbst maßgeblich beteiligt war.
Ja, also was wir im Prinzip natürlich zeigen, unsere Forschung in den letzten Jahren ja bewiesen hat, ist, dass Migration, Einwanderung, genetische Veränderungen, Verschiebungen Teil der Menschheitsgeschichte sind. Wir sind alle ein genetisches Potpourri. Also insofern zeigt die Genetik eigentlich, dass das Spektrum der menschlichen Population ein Gradient ist, aber auch, dass dieser sich ständig verschoben hat.
In seinem Buch räumt Johannes Krause mit dem Mythos auf, dass es so etwas wie Urvölker gibt, also Bevölkerungsgruppen, die schon seit Urzeiten in bestimmten Gebieten gelebt haben. Die Analyse des Genoms seit langem verstorbener Menschen und Tiere verrät, unsere Vorfahren waren schon immer auf Wanderschaft und schon die Frühmenschen haben ihr Erbgut untereinander ausgetauscht, wo auch immer sie sich begegnet sind.
Viele Siedlungsgebiete der Neandertaler waren von der Außenwelt abgeschirmt. Mangels Auswahl pflanzten sich die Urmenschen mit nahen und fernen Verwandten fort, was zur Verbreitung schädlicher Mutationen führte. Verständlich, dass man dann jede Gelegenheit nutzte, um den Kreis der Möglichkeiten zu erweitern und neue Bekanntschaften zu schließen, selbst wenn es sich um Angehörige einer anderen Menschenform handelte.
Der Direktor am Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte in Jena schreibt verständlich und unterhaltsam, sodass der Leser seinen Erzählungen über die Wanderwege unserer Vorfahren trotz komplexer Materie fast immer folgen kann. Der Einfluss des Wissenschaftsjournalisten und Co-Autors Thomas Trappe ist deutlich spürbar. Die Texte sind klar strukturiert, die Sprache kurzweilig. Außerdem erleichtern Faktenboxen den Überblick, in denen Fachbegriffe oder bedeutende Forschungsergebnisse erklärt werden. Durch lebendige Beschreibungen regt das Buch die Fantasie des Lesers an. Wenn das Autorenduo etwa die rauen Lebensbedingungen schildert, die während der immer wiederkehrenden Eiszeiten in Europa in den letzten 100.000 Jahren herrschten, spürt der Leser förmlich die Kälte, vor der unsere Vorfahren in ihren Höhlen Schutz suchen mussten.
Vor etwa 12.900 Jahren erlebten Europa und Nordasien einen Klimawandel, der innerhalb eines Menschenlebens spürbar gewesen sein muss. In dieser Zeit sanken die Durchschnittstemperaturen innerhalb von 50 Jahren in Teilen Europas um sagenhafte 12 Grad. Die Kälte brach über die Menschen regelrecht herein und wahrscheinlich gab es nach der kurzen Blütezeit erst einmal wieder einen drastischen Bevölkerungsrückgang.
Johannes Krause versteht es, aktuelle Forschungsergebnisse mit unterhaltsamen Geschichten zu verweben. Sein Buch ist stellenweise fesselnd wie ein Roman und man möchte unbedingt weiterlesen, um mehr über das Leben unserer Vorfahren zu lernen. Dabei sind manche Details aus der Vergangenheit, die Krause beschreibt, zwar nur Spekulation und nicht wissenschaftlich belegt. Doch der renommierte Forscher hat diesen Weg bewusst gewählt. Und der Leser ist dankbar, dass er sich nicht in wissenschaftliche Debatten verstrickt.
Auslese. Kompakt. Zielgruppe.
Alle, die sich für Archäologie und die Geschichte unserer Vorfahren interessieren, kommen bei diesem Sachbuch garantiert auf ihre Kosten.
Erkenntnisgewinn?
Wir alle haben einen Migrationshintergrund und ohne die vielen Einwanderer, die neue kulturelle Errungenschaften mit sich brachten, wäre Europa heute nicht das, was es ist.
Spaßfaktor?
Unterhaltsame und wissenschaftlich gut dokumentierte Geschichten über die Wanderschaften und Beweggründe unserer Vorfahren.
Die Reise unserer Gene, eine Geschichte über uns und unsere Vorfahren. Das Buch von Johannes Krause und Thomas Trappe ist vor wenigen Tagen im Propylen Verlag erschienen, hat 283 Seiten und kostet 22 Euro und war eine klare Empfehlung von Christine Westerhaus. Bei einem Cochlea-Implantat werden die Nerven im Innenohr mit elektrischen Impulsen gereizt, sodass taub gewordene Menschen wieder etwas hören können. Doch was, wenn man nicht mehr riechen kann? Anosmie nennen Mediziner den Verlust des Geruchssinns und den wollen US-Forscher jetzt mit Implantaten wieder aktivieren. Wie? Das erklärt ihnen Lucian Haas.
Wer schon mal eine schwere Erkältung hatte, kennt das. Die Nase ist zugeschwollen und der Geruchssinn damit außer Kraft gesetzt. Es gibt allerdings Menschen, die auch ohne eine Erkältung keine Gerüche wahrnehmen können. Anosmie nennen Mediziner diesen Zustand. Und er ist weiter verbreitet, als man vermuten würde, wie Eric Holbrook von der Harvard Medical School in Boston erklärt.
Bis zu 5% der Bevölkerung leiden unter einer mehr oder weniger ausgeprägten Form des Geruchsverlustes. Das ist häufig ein schleichender Prozess, weshalb er nicht so deutlich wahrgenommen wird, wie wenn man plötzlich nichts mehr riecht wegen einer Erkältung.
Allerdings bedeutet, nichts riechen zu können, eine Einschränkung der Lebensqualität. Ähnlich wie wenn man schlechter hört oder gar ganz taub ist. Für letzteren Fall gibt es heute Cochlea-Implantate, mit denen durch elektrische Stimulierung der Hörschnecke des Innenohres ein Schalleindruck als direkter Nervenreiz ins Gehirn geleitet werden kann. Wäre so etwas Ähnliches nicht auch mit Gerüchen in der Nase möglich, indem die Riechnerven über implantierte Elektroden angeregt werden? Dieser Frage ist Eric Holbrook in einem Versuch nachgegangen.
Wir wollten herausfinden, ob man bei Probanden durch die Nasenhöhle und die Stirnhöhle Elektroden bis dicht an die für das Geruchsempfinden zuständige Hirnstruktur namens Riechkolben führen kann. Die Frage war, ob wir mit elektrischen Impulsen dann eine Art Geruchswahrnehmung bei den Patienten auslösen können.
Der Versuch war sehr klein angelegt, mit nur 5 Probanden, die alle auch noch einen intakten Geruchssinn besaßen. Das war nötig, damit die Forscher sicher erkennen konnten, ob das Verfahren überhaupt funktioniert. Bei Probanden mit Anosmie hätten sie bei einem Misserfolg nicht entscheiden können, riechen diese nichts, weil die Elektroden oder weil ihr Geruchssinn versagt hat. Bei dem Pilotversuch gaben immerhin 3 der 5 Probanden an, bei der elektrischen Stimulation Gerüche empfunden zu haben.
Die Beschreibungen reichten von einem zwiebelartigen Geruch über riecht wie ein Desinfizierungsmittel bis zu einer fruchtigen oder sauren Note. Die Aussagen blieben aber stets sehr allgemein. Keiner sagte, das riecht wie die Zwiebel, die ich neulich gerochen habe. Das war zu erwarten, weil der elektrische Stimulus einen breiten Effekt auf den Riechkolben hat.
Immerhin ist für Eric Holbrook nun klar, grundsätzlich könnte eine elektronische Geruchsprothese funktionieren. Allerdings sind noch sehr viele Fragen offen. Die wichtigsten wären, wie kann man am Riechkolben feine Elektroden so platzieren, dass in der Praxis nicht nur irgendwelche, sondern ganz spezifische Geruchsempfindungen übertragen werden können? Und wie kann man eine Sensorik bauen, die als eine Art künstliche Nase reale Gerüche aus der Umwelt aufnimmt, analysiert, um diese dann in passende Elektroimpulse zu übersetzen? Damit der Zwiebelgeruch letztendlich auch als solcher im Gehirn ankommt. Bisher gibt es nur sehr eingeschränkte Apparaturen zur Geruchserkennung.
Das bekannteste Beispiel findet man bei Sicherheitskontrollen in Flughäfen, wo Geräte Sprengstoffe erschnüffeln. Auch die Industrie nutzt andere Sensoren, um verschiedene Chemikalien zu detektieren. Es gibt also Wege, so etwas zu tun. Aber in der Welt gibt es Millionen verschiedener Gerüche. Und das macht diese Aufgabe viel schwerer.
Eric Holbrook hält es dennoch für lohnend, in diese Richtung weiter zu forschen. Unter anderem, weil ihm einer der Probanden besondere Hoffnung machte, dass eine elektronische Riechhilfe eines Tages tatsächlich in überzeugender Weise funktionieren könnte. Es war derjenige, der den zwiebelartigen Geruch wahrgenommen hatte.
Er fragte uns am Ende der Sitzung, wie wir den Geruch durch den elektrischen Stimulator in seine Nase gepumpt hätten. Dabei hatten wir das gar nicht getan, sondern allein elektrische Stimulation genutzt. Dennoch war es so real für ihn. Er glaubte wirklich, wir hätten einen Zwiebelduft durch die feine metallene Elektrode geleitet.
Kann ein Implantat den Geruchssinn ersetzen? Lucian Haas über die Entwicklung einer elektronischen Nase. Und bei mir im Studio ist jetzt Piotr Heller. Und in seiner ersten Meldung aus der Wissenschaft, da gibt er erstmal einen Überblick, was übers Wochenende so über unseren Köpfen passiert ist, Piotr. Dort hat nämlich der Drache angedockt und der Maulwurf zu graben angefangen.
Bei dem Drachen handelt es sich um die Raumkapsel Crew Dragon des Raumfahrtunternehmens SpaceX. Sie ist erstmals zur Internationalen Raumstation geflogen und dockte dort am Sonntag an. Das Manöver geschah vollkommen autonom, also ohne menschliches Eingreifen oder den Einsatz des Roboterarms der ISS. In Zukunft könnte die Kapsel Astronauten ins All befördern. Beim aktuellen Test hatte sie allerdings nur eine Puppe an Bord. Etwas weiter von der Erde entfernt, genauer gesagt auf dem Mars, hat der Maulwurf HP3 seine Arbeit aufgenommen. Der in Deutschland gebaute Roboter ist mittels 4000 Hammerschlägen bis zu 50 cm in den Marsboden vorgedrungen. Das teilte das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt mit. Der Roboter soll sich in den kommenden Wochen bis zu 5 Meter in den Boden vorarbeiten. Dort soll er Messungen anstellen und so zum Verständnis der Entstehung des Mars und anderer Planeten beitragen.
Bestimmte Chemikalien schaden nicht nur dem Sperma des Menschen,
sondern auch dem seines besten Freundes, also des Hundes. In den letzten Jahrzehnten ist die Qualität von Spermien beim Menschen auf der ganzen Welt zurückgegangen. Britische Forscher haben beobachtet, dass das bei Hunden auch der Fall war. Um herauszufinden, ob beides die gleiche Ursache haben kann, untersuchten sie den Einfluss von Chemikalien auf das Sperma. Sie nahmen einen verbreiteten Weichmacher und eine inzwischen verbotene Industriechemikalie, die aber immer noch in Lebensmitteln nachweisbar ist. Typische Konzentrationen beider Stoffe schadeten im Labor den Spermien von Mensch und Hund gleichermaßen. Das bedeutet, dass Hunde in Zukunft als Modellorganismus für die Entwicklung der Fruchtbarkeit bei Menschen dienen könnten, notieren die Forscher in den Scientific Reports.
Ausklappbare Schuppen machen den Makuhai besonders schnell.
Die Tiere können mit über 70 Kilometern pro Stunde schwimmen, was sie zu den schnellsten Haien macht. Luftfahrtingenieure aus den USA haben nun untersucht, welchen Anteil die mikroskopisch kleinen und flexiblen Schuppen der Tiere an dieser Schnelligkeit haben. Die Schuppen befinden sich nur an bestimmten Stellen, wie etwa den Flossen. Sie lassen sich ausklappen, jedoch nur entgegen der Schwimmrichtung. Damit verhindern sie, dass das Wasser sich beim Schwimmen von der Haut löst und verwirbelt, wie die Forscher auf einem Treffen der amerikanischen Physikalischen Gesellschaft berichten. Ohne die Wirbel erfährt der Hai weniger Widerstand und kann schneller schwimmen. Solche Schuppen könnten auch den Luftwiderstand von Flugzeugen oder Helikoptern senken.
Bei der nächsten Meldung heißt es, je weicher, desto tödlicher.
Das gilt für Plastikmüll im Meer, der von Seevögeln gefressen wird. Diese Erkenntnis haben australische Meeresforscher in den Scientific Reports veröffentlicht. Sie haben für ihre Arbeit über 1700 tote Seevögel untersucht. Dabei stellten sie fest, weiches Plastik, etwa von Ballons, machte nur etwa 5% der verschluckten Gegenstände aus. Gleichzeitig war es aber für etwa 40% der Todesfälle bei den Vögeln verantwortlich. Das liegt daran, dass das weiche Plastik den Verdauungstrakt der Tiere eher verstopft und sie dadurch tötet. Bei harten Plastikfragmenten bestehe die Chance, dass sie den Verdauungstrakt komplett passieren.
Ein Computerprogramm kann Lungenkrebs beurteilen.
Spezialisten aus den USA haben das System trainiert, Bilder von Gewebeproben zu klassifizieren. Damit ist es in der Lage, eine bestimmte Form von Lungenkrebs zu beurteilen und den Subtyp festzustellen. Das könnte Ärzten dabei helfen, den Krankheitsverlauf einzuschätzen und die richtige Therapie auszuwählen, notieren die Forscher in den Scientific Reports. Bisher ist es die alleinige Aufgabe von Ärzten, derartige Gewebeproben in Augenschein zu nehmen. Es handele sich jedoch um eine schwierige Tätigkeit, heißt es von den Forschern. Ihr System habe die Proben so gut beurteilen können wie 3 ausgewiesene Experten. Es könnte auch darauf trainiert werden, andere Gewebeproben zu untersuchen. Zu diesem Zweck haben die Wissenschaftler den Quellcode ihres Programms öffentlich gemacht. Als nächstes wollen sie ihr System in klinischen Studien testen, um zu prüfen, ob es die Beurteilung von Lungenkrebs tatsächlich verbessern kann.
Sternzeit. 4. März. Asteroid in Mondentfernung. Heute Abend zieht der Asteroid 2015 EG an der Erde vorbei. Mit einem Abstand von nur 450.000 Kilometern ist dies eine recht enge Passage, etwas mehr als Mondentfernung. Eine Gefahr, dass der vermutlich etwa 30 Meter große Brocken mit der Erde zusammenstößt, besteht nicht. Zumindest noch nicht. Denn 2015 EG steht auf der Risikoliste der Europäischen Weltraumorganisation ESA. Über 800 Objekte gelten derzeit als potenziell gefährlich. Das heißt, dass sie grundsätzlich im Laufe der nächsten Jahrhunderte die Erde treffen könnten. Der Brocken von heute Abend kommt der Erde immer wieder recht nah. Anfang März 2110 könnte er mit unserem Planeten kollidieren. Die Wahrscheinlichkeit dafür liegt derzeit allerdings nur bei 1 zu 50 Milliarden. Die Astronomen nutzen die enge Begegnung, um das Objekt genauestens zu beobachten. Meist lässt sich mit einer präziseren Bestimmung der Bahn des Asteroiden ein Treffer ausschließen. Stößt aber ein Asteroid von 30 Metern Größe mit der Erde zusammen, so hat das lokal verheerende Folgen. Vor 6 Jahren hat ein nur 20 Meter großer Brocken im russischen Tscheljabinsk erheblichen Schaden angerichtet. 2015 EG wurde vor 4 Jahren mit einem Teleskop des Mount Lemmon Observatoriums in Arizona entdeckt. Dort läuft eine systematische Überwachung des Himmels, um erdnahe Objekte zu erfassen. Denn die Forscher möchten wissen, was der Erde alles um die Ohren fliegt.
Der EU-Verkehrsausschuss will die letzte Zeitumstellung auf Sommerzeit erst im März 2021. Warum? Das erfahren Sie bei Wirtschaft und Gesellschaft 17.05 Uhr. Und das war Forschung aktuell mit Uli Blumenthal.